Hallo zusammen. Folge Nummer 18 unseres Podcasts How to Build a Startup. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid heute. Heute ein ganz, ganz spannendes und auch im Kontext der Wahl sicherlich hochbrisantes Thema oder im Kontext von allem eigentlich. Und zwar geht es heute ein wenig um die Umwelt. Wir haben nämlich heute den Chris vor Ort und den möchte ich jetzt erst einmal dazu schalten und sagen, hi Chris, grüß dich.
Moin Eddie, freut mich.
Chris, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
Ja, Chris ist mein Name und ich bin's auch. Ich bin Gründer von CO2 Positiv und unterstütze Unternehmen dabei, sich erfolgreich klimaneutral aufzustellen. Also das heißt, ich mache alles von der CO2-Bilanzierung über die Entwicklung von Klimastrategien, CO2-Ausgleich bis hin zur Beratung für eine glaubwürdige Kommunikation.
Mhm. Cool, sehr schön. Da sind so viele Sachen drin gewesen, wo ich mir direkt auch Fragen zu den Kopf kommen. Ich muss ja zugeben, Chris und ich haben uns kennengelernt über ein Netzwerk, wo wir beide drin sind. Und oder bist du bei First Place? Ich weiß gar nicht.
Ich bin bei First Place, genau. Ja.
Auf jeden Fall kam darüber der Kontakt zustande. Und ich habe dann eigentlich den Gedanken gehabt, hey, wie kriegen wir eigentlich Leadbase CO2 neutral? Und schon im ersten Gespräch mit Chris war dann so, okay, das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Und jetzt, wir hatten ja darüber gesprochen, mit Homeoffice ist es auch nicht einfacher geworden, ne, für Firmen ihren CO2-Fußabdruck irgendwie zu klassifizieren. Also auf jeden Fall ganz, ganz, ganz spannend. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Dann haben wir neulich gedacht, hey, warum nehmen wir den Chris nicht eigentlich auf dem Podcast mit drauf? Denn das Thema ist aktuell, das Thema ist vielleicht auch für viele Startups interessant, die sagen, hey, wir möchten auch gerne CO2-neutral arbeiten und wissen auch gar nicht, wie das geht, wie da der Ansatz ist. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Chris uns heute ein paar Einblicke hier geben wird. Wie bist du dazu gekommen? Wie kamst du dazu, CO2-positiv zu gründen?
Das war ein langer Weg. Eigentlich habe ich mal ganz klassisch Banking gelernt und habe 10 Jahre bei einer großen deutschen Bank gearbeitet und habe mir dann irgendwie die Sinnfrage gestellt und bin da vor 3 Jahren raus und habe mich dann erstmal auf die Suche gemacht, was ich eigentlich zukünftig machen möchte und bin dann irgendwie bei der Frage gelandet, eben was mir auch persönlich wichtig ist, ne, welche Werte irgendwie bei mir eine Rolle spielen und was ich irgendwie bewegen möchte. Und da stand dann irgendwie Umweltschutz recht schnell auf dem Zettel. Und das war für mich dann so der Anlass von dem, was ich, sag ich mal, vorher gemacht habe, aus der BWL irgendwie mit Konzepten zu arbeiten, konzeptionell zu arbeiten, dann mich Richtung Nachhaltigkeit eben weiterzubilden, Nachhaltigkeitsmanagement.
Was hast du da gemacht? Und also wo fängt man da an, wenn man sich da einfach gegoogelt oder bist du da irgendwo in einen Kurs reingegangen?
Ja, ich hab natürlich mich informiert, aber habe dann Kurse gemacht, genau, beim TÜV an der Cambridge University, um einfach da den Background zu kriegen und zu lernen letztlich, worum geht's. Und bin in dem Zuge dann letztlich auch eben auf das Thema der Klimaneutralität, CO2-Bilanzierung aufmerksam geworden und habe das letztlich eigentlich durch meinen ersten Kooperationspartner, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, dann das Thema letztendlich auch erlernt, also Learning by Doing. Mhm. Und fand das eben sehr, sehr wichtig, auch gerade zu dem Zeitpunkt einfach da schon, das war vor 2 Jahren ungefähr, das wichtigste Thema und auch einfach sehr greifbar, ne? Weil wenn man eben aus der Bankenwelt kommt und viel mit Zahlen gearbeitet hat, CO2-Emissionen, geht es eben auch um Zahlen, also quasi die Finanzkennzahlen gegen CO2-Kennzahlen ausgetauscht und das ist eben greifbar und eben auch was ganz Konkretes, was Unternehmen eben brauchen, während ja Nachhaltigkeit insgesamt doch eben ein sehr, sehr riesiges Feld ist und deswegen fand ich das sehr, sehr passend und habe mich dann eben darauf fokussiert.
Ja, spannend, sehr cool. Ich bin da persönlich, für mich ist das so, man schläft und arbeitet gefühlt nur, aber wenn ich mich mal mit Themen auseinandersetze, das ist Umweltthemen, bei mir geht es viel auch im Forschungsfeld, so Batterien und sowas, ne? Also für mich ist die Lösung der Klimakrise eine Lösung der Energie, des Energiebedarfs, also das korreliert für mich quasi mehr oder weniger direkt. Wobei ich mittlerweile auch ein bisschen auf dem Trip bin, dass ich sage, okay, das ist ja auch CO2-positiv. Das ist auch darum geht, glaube ich, nicht nur zu gucken, dass man weniger CO2 ausstößt, sondern auch darum, uns wieder drum kümmern sollten, vielleicht ein bisschen was aus der Luft wieder rauszubekommen oder aus der Atmosphäre. Weil es bleibt ja sehr lange da drin, ne, mit CO2. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe, so irgendwie 150 Jahre oder so. Oder wie lange hängt so CO2 in der Luft?
Ja gut, der Wissenschaftler jetzt in dem Bereich bin ich auch nicht. Also da bin ich auch, sage ich mal, sehr, sehr pragmatisch. Und für mich ist es, sage ich mal, recht logisch, wenn ich irgendwie eine Tonne CO2 verursache und sie an anderer Stelle eben wieder aus der Atmosphäre nehme, ob nun durch technische Lösungen oder jetzt idealerweise auch durch naturbasierte Lösungen wie Aufforstung. Ich meine, das ist ja der natürliche Kreislauf der Natur, CO2 zu verarbeiten. Und deswegen, glaube ich, ist das eben wichtig, was du sagtest, dass man eben sich nicht nur aufs Reduzieren beschränkt, sondern eben genauso wichtig, eben CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen, weil wir einfach als Menschheit ja, sag ich mal, diesen natürlichen Haushalt, den die oder Kreislauf, den die Natur selber verarbeiten kann, natürlich massiv beeinträchtigt haben und eben die CO2-Intensität in der Atmosphäre einfach zu hoch ist. Also wir kriegen es gar nicht anders hin, die Klimaziele zu erreichen, ohne dass wir eben CO2 aus der Atmosphäre rausholen.
Wie ist das damals? Also du hast dich weitergebildet und hast dann, war das für dich immer schon klar, dass du deine eigene Firma draus gründen willst? Oder wie bist du da reingegangen? Ich meine, du hättest ja auch in irgendein bestehendes Projekt mit reingehen können, theoretisch, oder?
Ja, das stimmt. Also letztendlich war es ja auch, wie gesagt, so eine Entwicklung, ne? Ein Weg letztlich überhaupt erstmal rauszufinden, was interessiert einen, was hält man für wichtig, was passt auch eben zu den eigenen Kompetenzen, zu dem, was man eben an Skills, an Know-how irgendwie mit reinbringen kann. Und irgendwie war schon immer mal so die Idee da, so Richtung Selbstständigkeit, viele Ideen gehabt, wo dann ja die Frage ist, okay, ist jetzt die Idee, die ich habe, passt das überhaupt zu mir oder ist es einfach nur irgendwie eine coole Idee, die aber eigentlich gar keinen Bezug zu mir selber hat? Und das war dann so das entscheidende Kriterium, dass ich sagen konnte, okay, das passt auch wirklich zu dem, was ich da jetzt als Idee habe. Und damit kann ich mich auch wirklich selbstständig machen und genau das einfach mal auszuprobieren, so den eigenen Weg zu gehen, die eigenen Freiheiten zu haben, wie man alles gestalten möchte. Das war eben dann so der Grund, den Weg zu gehen.
Cool. Wie lange machst du das jetzt schon? Wann hast du gegründet? Weil ich weiß gar nicht, wie wir das schon gesagt hatten.
War so ein bisschen so ein Weg. Ich habe auch noch ein, zwei andere Sachen so anfangs gemacht im ersten halben Jahr, bis ich dann so richtig mich auf die Kerntätigkeit, was ich halt jetzt mache, dann fokussiert habe. Das mache ich jetzt etwas über anderthalb Jahre. Mhm. Und ein halbes Jahr davor waren eben noch so zwei andere Themen, die ich dann bespielt habe.
Mhm. Ja, spannend. Ich würde gerne schon mal überleiten und dem Ganzen so ein bisschen mehr Substanz geben, damit es einfach auch für den Zuhörer klar wird. Ihr fördert im Grunde Projekte, ne? Also ihr fördert Projekte, die dem Klimaschutz dienen.
Ja, das auch letztlich, ne? Ich meine, das ist der dritte Schritt. Ich sage mal, es sind vier Schritte, um letztlich klimaneutral zu werden als Unternehmen. Und der erste Schritt ist natürlich erstmal überhaupt zu messen, wie viel CO2-Emissionen man verursacht. Also sprich, einen CO2-Footprint zu ermitteln im ersten Schritt. Dann natürlich im zweiten Schritt zu überlegen, wo kann ich den reduzieren? Und alles, was eben nicht vermeidbar ist, dann an Emissionen, im dritten Schritt letztlich auszugleichen. Und dieser CO2-Ausgleich oder CO2-Kompensation erfolgt eben durch den Kauf von Zertifikaten aus Klimaschutzprojekten.
Okay, das heißt also, wenn ich jetzt eine Firma bin und ich möchte gerne was für den Klimaschutz oder für meine CO2-Neutralität ist, wenn ich CO2 rausziehe oder mehr CO2 ausgleiche, als ich ausstoße, bin ich CO2 negativ oder positiv?
Ja, also von den Begrifflichkeiten, ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt meiner Firma sozusagen den Namen CO2 positiv gegeben habe, das hatte eher den Hintergrund, dass es mir darum geht, zu vermitteln, dass es mir einfach um eine positive Haltung zu dem ganzen Thema geht und dass es darum geht, einen positiven Impact zu erzeugen. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, eigentlich bei dem Begriff klimaneutral zu bleiben. Klimaneutral heißt einfach, dass man eben das, was man eben an CO2-Emissionen verursacht, entsprechend ausgleicht durch ein vernünftiges Klimaschutzprojekt. Also muss man auch schon genau hinschauen. Also idealerweise eben die CO2-Emissionen aus der Atmosphäre eben wieder bindet, die man selber verursacht hat. So, dann ist man quasi bilanziell neutral. Ob man jetzt dann irgendwie technisch gesehen irgendwie negativ werden kann oder positiv. Ja, das führt aber aus meiner Sicht so ein bisschen zu weit, ne, weil manche Unternehmen machen das, ne, die dann irgendwie sagen, sind irgendwie nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv, weil sie irgendwie eine Tonne mehr ausgeglichen haben. Mhm. Das halte ich halt für Marketing-Quatsch, ehrlich gesagt, und ist halt nicht zielführend, ne? Also zumindest nicht, wenn ich das einfach nur so werbetechnisch mache, ohne dass da wirklich substanziell was dahinter steht.
Mhm. Ja, okay, ja, verstehe ich. Jetzt, wir können ja Schritt für Schritt durchgehen. Jetzt nehmen wir mal Schritt 1. Also, wenn ich jetzt wissen möchte, was stoße ich eigentlich aus? Ne? Das ist ja dann eine Kalkulation. Wie geht ihr da typischerweise ran? Also ich bin jetzt Leadbase, ich möchte CO2-neutral werden. Ich spreche mit dir, Chris. Wo fangen wir an?
Ja, genau. Also letztlich muss man sich natürlich immer erstmal die Wertschöpfung des Unternehmens anschauen. Also was ist sozusagen alles relevant? Ne? Also um irgendwie klimaneutral, CO2-neutral zu werden, ist es natürlich entscheidend, dass man alle wesentlichen Aspekte eben der Geschäftstätigkeit erfasst, also der Wertschöpfungskette dann entsprechend nach einem anerkannten Standard. Also wir machen das nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll-Standard, was so der weltweite Standard ist, hat 3 Scopes und verschiedenste Kategorien, die man eben dann sich anschauen muss. Im Grunde ist es aber letztlich eben die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens. Und da ist es dann eben entscheidend zu schauen, was ist relevant, was sind wesentliche Positionen. Fängt natürlich an beim Bürogebäude, ne, Stromverbräuche, Heizungsverbräuche, also generell einfach Energieverbräuche, Kraftstoffverbräuche.
Kann man das denn so eins zu eins, ich sag mal, wirklich klassifizieren, dass ich sage, okay, eine Kilowattstunde sind so und so viel CO2?
Ja, genau, das ist genauso funktioniert das letztendlich. Ne? Im Endeffekt, um die CO2-Emissionen zu ermitteln, braucht man immer Verbrauchsdaten, also sowas wie eben Kilowattstunden Strom, die verbraucht werden. Und dazu gibt es dann letztlich Emissionsfaktoren, die eben bestimmen, wie viel CO2 pro Kilowattstunde letztendlich verursacht wird. So, und ich meine, das ist natürlich in manchen Bereichen, sage ich mal, sind diese Werte sehr, sehr gut. Das basiert ja alles auf Studien und wurde entsprechend ermittelt. In anderen Bereichen ist es natürlich schwieriger. Ne? Also wenn man jetzt beispielsweise nimmt, was die Herstellung von einer Tonne Stahl beispielsweise verursacht, ne? Überhaupt die Rohstoffgewinnung von Erzen. Da ist es natürlich deutlich, deutlich schwieriger, aber auch da gibt es eben dann die Emissionsfaktoren, die dann sagen, was macht eben ein Kilogramm Erz beispielsweise aus.
Und wer hat sich die ausgedacht, also die Faktoren? Also die erfolgt einem Protokoll?
Ja, also mit dem Protokoll haben die Emissionsfaktoren jetzt nicht zu tun. Also die stammen letztendlich aus verschiedenen Datenbanken, ne, wo sich eben Wissenschaftler damit beschäftigen, was passiert da eigentlich, ne? Wie sind die Produktlebenszyklen oder überhaupt die Lebenszyklen und die einzelnen Schritte, um ein bestimmtes Material beispielsweise aus der Erde zu gewinnen? Und was fällt da eben an Energieverbräuchen an? Und die berechnen dann eben entsprechend, was dort an Emissionen entsteht. Und da gibt es eben unterschiedlichste Quellen in unterschiedlichsten Qualitäten für diese Emissionsfaktoren.
Okay. Ja, spannend. Und kann ich damit dann noch alles finden? Also gibt es für alles einen Faktor oder gibt es Sachen, die einfach auch noch nicht erforscht sind, wo ihr dann sagen müsst, okay, hier, das müssen wir einen Pauschalwert ansetzen oder wie geht man damit um dann?
Ja, also es gibt schon für vieles gute belastbare Emissionsfaktoren, aber natürlich gibt es auch Spezialbereiche, ne, wo man das dann eben nicht so genau unterteilen kann. Also da muss man dann eben, so gut es geht, letztlich die am besten verfügbaren Faktoren dann verwenden. Mhm. Und in, sag ich mal, anderen Bereichen gibt's dann teilweise eben auch noch gar nichts. Ne? Da muss man gucken, gibt's irgendwie Studien, kann man sich da irgendwie dann annähern. Aber sag ich mal, gerade für Dienstleistungsunternehmen, für alles, was, sag ich mal, so Basissachen sind einer CO2-Bilanz, da ist das problemlos alles möglich und gibt es eben sehr gut belastbare Werte. Wo es eben komplexer wird, ist, wenn es eben in die Wertschöpfung reingeht, ne? In ganz, sehr, sehr spezifische Produkte und Materialien, da wird es einfach komplex, das dann zu ermitteln.
Okay, ja, spannend. Wie hat sich das jetzt mit der Pandemie darauf ausgewirkt? Also wir sind ja viel ins Homeoffice gegangen, zumindest in den Dienstleistungssektoren. Es wurde generell, glaube ich, bedeutend weniger der Dienstwagen auch verwendet, wahrscheinlich auch ein Faktor normalerweise. Wie habt ihr da den, also wie ist da so die ist da die Komplexität gestiegen oder wie lief das dann?
Also die Komplexität gestiegen letztendlich nicht. Das ist, also war natürlich jetzt aus Sicht sozusagen für die Definition oder Entwicklung von Klimastrategien jetzt natürlich eine ganz dankbare Situation, wenn man das überhaupt so sagen darf. Ne? Weil natürlich,
warum?
Ja. Weil eben Emissionen natürlich massiv zurückgegangen sind. Ne? Also bei vielen meiner Kunden ist quasi so alles, was im Dienstreisenbereich war, Firmenwagenbereich, ist so durchaus um 60-70% eben dann zurückgegangen, weil niemand mehr durch die Gegend geflogen und gefahren ist. Und das ist natürlich, sage ich mal, eine super Basis, ne? Dieser Vergleich 2020 mit 2019, wie war es eben vor Corona, um dann für die Zukunft eben auch Ziele festzulegen, wenn man eben gesehen hat in 2020, dass das Geschäft trotzdem erfolgreich weitergelaufen ist. Mhm. Also das betrifft natürlich nur bestimmte Branchen, ne, wo das so war, aber wenn man jetzt so IT-Beratung nimmt, IT-Dienstleister,
absolut, ja.
Da kann man eben wunderbar zeigen, hey, ihr habt es auch mit weniger Emissionen geschafft. Ja. Was heißt das für euch eben für die Zukunft?
Ah, ja.
Aber die Komplexität, die steigt natürlich dadurch und auch, das ist, passt zu der Frage, die du eben hattest, wo wird es sozusagen komplizierter, jetzt CO2-Emissionen genau zu berechnen? Und du hast das Stichwort genannt, Homeoffice. Mhm. Da kann ich natürlich mit pauschalen Annahmen rangehen. Was bedeutet das jetzt, wenn eben die Mitarbeiter auf einmal alle zu Hause sind und letztlich dort zusätzlich Energie verbrauchen? Also für die Geräte, ne, für die Laptops, für Monitore, aber auch gegebenenfalls für irgendwie Geräte, die in der Küche dann mehr genutzt werden. Mhm. Stromverbräuche für Lampen,
Heizungsverbrauch. Das haben wir gar nicht so auf dem Schirm, ne? Aber klar, du brauchst ja Licht, du bist nicht mehr im Office.
Genau, und dann hast du natürlich den einen, der sowieso immer seine Heizung jeden Tag durchlaufen lässt. Da spielt es eigentlich fast keine Rolle, ne? Ob er im Büro ist oder dann auf einmal zu Hause.
Ja.
Aber das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Also der Single-Haushalt, wo vielleicht eine komplette Wohnung dann zusätzlich beheizt wird, versus eine Familie, wo eh immer jemand zu Hause ist. Also das genau zu ermitteln, ist gar nicht so leicht. Aber ist natürlich auch, sage ich mal, ein sehr, sehr spannender Aspekt und wichtiger Aspekt jetzt, wenn es darum geht, wie wollen wir zukünftig eigentlich arbeiten und wie gestalten Firmen dann eben auch, sage ich mal, New Work nach Corona.
Wie ist denn der Impact von einem Mitarbeiter? Also wenn ich, bin ich als Mitarbeiter zum Beispiel im Vergleich zu so einer Dienstreise mit dem Flugzeug überhaupt relevant? Also wie stellt sich das dar?
Das kann man pauschal natürlich auch nicht beantworten. Also da, wo, sage ich mal, der individuelle Mitarbeiter einen Einfluss hat auf den CO2-Footprint des Unternehmens, ist natürlich beim Thema Arbeitswege. So, aber das hängt natürlich auch dann vom Standort ab. Ja? Wenn wir jetzt in Hamburg oder irgendwo in der Großstadt sind und alle fahren öffentlich oder die Mehrzahl, dann ist es natürlich super, wenn es jetzt einen Produktionsstandort auf dem Land gibt, wo es gar keine öffentliche Anbindung gibt, geht es ja im Zweifel auch gar nicht anders, als dass alle eben mit dem Auto dahin fahren. Aber das ist natürlich schon ein Riesenunterschied und ja letztlich die Entscheidung jedes Einzelnen und auch der Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, komme ich eben mit dem Auto und einem Verbrennungsmotor und entsprechend hohen CO2-Verbräuchen oder kann ich irgendwie klimafreundlicher letztlich zur Arbeit kommen? Also das ist natürlich schon ein Aspekt und auch die Gestaltung von Dienstreisen. Ne? Das liegt ja auch dann letztlich in der Verantwortung dann jedes einzelnen Mitarbeiters zu entscheiden, ist das jetzt wirklich notwendig, dass ich da hinfliege für eine Stunde Meeting oder geht es irgendwie auch anders?
Ja, absolut. Ich finde mittlerweile meine Bereitschaft irgendwo, ich habe ja auch als freiberuflicher Entwickler gearbeitet und da hieß es immer, ja, sie müssen vor Ort sein. Und ich habe das nicht verstanden. Es macht halt auf so viel Ebene keinen Sinn. Also erstmal von der Produktivität, ich habe zu Hause meinen fertig eingerichteten Arbeitsplatz, so wie ich ihn brauche und muss da nicht in irgendeinem fremden Arbeitsplatz mit einem fremden Monitor, schlechter Tastatur, Maus irgendwie arbeiten. Das ist eine und dann sitzt du da meist auch alleine in einem Büro, das hätte ich auch zu Hause machen können. Und ich glaube, es gibt ganz viele solcher Beispiele, kann ich mir zumindest vorstellen. Und daher, glaube ich, macht es schon sehr viel Sinn, jetzt auch einfach mal gelernt zu haben, es geht auch ohne. Und das geht so weit, dass ich jetzt sage, hey, also unsere Firma arbeitet ja komplett remote. Ne? Wir haben noch nicht mal irgendwelche Offices, die wir großartig berechnen müssen. Und selbst da, also wir haben einen Coworking Space, wo wir mit rein können. Ist aber auch dann nicht so. Wie würde ich das berechnen? Also ich habe noch nie ein eigenes Büro gehabt, immer Coworking Spaces gehabt. Kann man das irgendwie einordnen?
Also ja, auch da, ne, das ist wieder so ein Bereich, wo es natürlich schwieriger ist und wo man dann viel mit Annahmen eben und, sage ich mal, Durchschnittswerten irgendwie arbeiten muss, wenn du es nicht genau wirklich spezifizieren kannst. Und aber auch in einem Coworking-Space kannst du natürlich ausrechnen, was jetzt da der durchschnittliche Energieverbrauch pro Nutzer ist oder pro Tag. Ne, das geht natürlich auch, ist aber halt deutlich, sage ich mal, ungenauer, als wenn man jetzt sein eigenes Büro hat mit ganz konkreten Verbrauchswerten.
Ja, klar. Jetzt hast du gesagt, man kann das berechnen. Was muss ich denn berechnen? Also wie ist da so die Lage vom Gesetzgeber? Muss ich so ein Report haben? Und oder ab wann?
Ja, als Startup jetzt natürlich nicht, ne? Also es gibt natürlich, sage ich mal, gesetzliche Anforderungen, die treffen im Moment eher kapitalmarktorientierte und größere Unternehmen, ne? Aktuell noch so ab 500 Mitarbeitern und eben kapitalmarktorientiert. Das sind noch nicht so viele Unternehmen, also die letztlich Berichtspflichten haben, dass sie eben auch über ihre nicht finanziellen Aktivitäten berichten müssen, also eben auch über ihren Impact im ökologischen Bereich. So, das heißt, da muss ich dann schon, ne, wenn ich einen Nachhaltigkeitsbericht erstelle, entsprechend Angaben machen als Unternehmen, wie viel CO2-Emissionen habe ich halt in den unterschiedlichen Bereichen. Das wird zukünftig sich ausweiten, ne? Davon werden immer mehr Unternehmen letztlich betroffen sein. Das heißt, die Idee ist, das auf 250 Mitarbeiter herabzusetzen, diese Schwelle, und auch nicht mehr kapitalmarktorientiert, sondern, also davon kann man einfach ausgehen, das wird zukünftig immer mehr Unternehmen letztlich treffen, die eine CO2-Bilanz veröffentlichen müssen. Das ist aber letztlich ja nur die Pflicht, überhaupt darüber zu informieren, ne? Also wie klimafreundlich oder unfreundlich ist jetzt eigentlich mein Geschäftsbetrieb, ist
Okay,
aus
also wo
meiner
ich
Sicht,
auch noch keine Konsequenzen, die ich ziehen muss, oder?
nee, es sind also gesetzlich keine Konsequenzen jetzt da, dass man irgendwie eine Verpflichtung hat, klimaneutral zu werden. Also das ist im Moment alles freiwillig, was Unternehmen da letztlich machen. Gerade eben auch der Ausgleich, ne? Also es ist einfach freiwilliger CO2-Ausgleich. Gibt natürlich auch Branchen, die jetzt verpflichtend, ne, Emissionsrechte einkaufen müssen und so. Das ist für bestimmte Branchen und entsprechend große Unternehmen. Aber wenn wir jetzt, sag ich mal, so in der Startup-Welt und kleineren KMU-Welt bleiben, ist das halt alles noch auf freiwilliger Basis im Prinzip. Und auch da muss man natürlich ja die Frage stellen, wann ist ein Unternehmen jetzt wirklich, ja, sage ich mal, relevant, ne, für Klimaschutzmaßnahmen? Denn wenn man irgendwie einen kleinen Footprint hat von ein paar hundert Tonnen im Jahr, ja, das ist auch ein Beitrag, aber das ist natürlich, sage ich mal, ein Witz gegenüber dem, was halt die großen Konzerne eben haben, ne? Das heißt, dann muss wirklich geschaut werden, auch was mit diesen Anforderungen dann passiert, weil ja leider der Gesetzgeber auch dazu neigt, etwas überzuregulieren.
Ja, okay. Inwiefern?
Ja, dass letztlich eben auch kleinere Unternehmen dann mit zu viel Bürokratie
Ja,
letztlich,
absolut.
ne, überhäuft werden so. Und ich
Absolut,
meine,
ja.
ich war halt 10 Jahre in der Bank, ne? Da ist natürlich viel schiefgelaufen.
Ja.
Aber was dann eben an regulatorischen Anforderungen ankommt oder daraus entstanden ist, macht es in vielen Bereichen, sage ich mal, nicht besser im Ergebnis, sondern
Wenig praktikabel auch, ne?
verursacht halt einfach extrem viel Arbeit.
Ja. Nee, verstehe ich. Das kann ich nachvollziehen.
Und genau deswegen vielleicht, um das nochmal kurz griffiger zu machen, also aus meiner Sicht ist es halt für den Klimaschutz natürlich einfach wichtig, dass was getan wird, ne, dass Maßnahmen zur Reduktion ergriffen werden und dass eben auch in Aufforstungsprojekte, in Klimaschutzprojekte einfach investiert wird, ne, dass einfach was passiert, als dass wir uns zu Tode reporten und ne, viel Zeit und Aufwand irgendwie in die CO2-Bilanzierung selber stecken. Also zumindest bei den kleineren Unternehmen, wo das auch nicht weiter relevant ist.
Ist das denn jetzt, ich meine, das Step 2 bei Reduktion, richtig? Habe ich das richtig im Kopf?
Sag nochmal bitte.
Step 2 von den 4 Schritten bei Reduktion, oder? Genau.
Der zweite Schritt ist genau letztlich die Entwicklung der Klimastrategie und wirklich ganz konkret zu überlegen, wo kann ich CO2-Emissionen reduzieren.
Aber das ist noch nicht das, was ich kontern kann. Also Step 3 ist dann kontern und mache ich
Das
erst.
kompensieren, genau,
Genau,
ja.
okay. Okay, und wie sehen so Maßnahmen aus? Also wenn man eine Company ist, man hat jetzt seine CO2-Bilanz mehr oder weniger genau, je nachdem, wie es möglich war, aufgestellt. Wo setze ich an? Wo sind so Ansatzpunkte als Firma, um einfach klimafreundlicher zu arbeiten?
Ja, also das kann man so ganz pauschal natürlich für bestimmte Bereiche sagen. In anderen, oder letztendlich ist es natürlich dann wieder abhängig von der individuellen Wertschöpfungskette. Ne, wenn man jetzt mal so schaut, was hat jedes Unternehmen, irgendwie Bürobetrieb, oder generell Strom ist natürlich Ökostrom einfach ein Must-Have, ne, auf Ökostrom umzustellen.
Ist das denn automatisch? Ist das denn automatisch richtig? Also ist Ökostrom automatisch CO2-neutral?
Ja. Okay. Genau, also zumindest wird sich technisch zu tief darauf eingehen. Also im Grunde ja, ne? Also damit reduziert man schon massiv eben seinen CO2-Fußabdruck. Man kann oder natürlich auch noch, sage ich mal, die Emissionen mit einbeziehen, die entstehen durch die ganze Infrastruktur, ne? Also dass der Strom oder auch der Ökostrom überhaupt zu einem kommt. Mhm. Aber das ist minimalst im Vergleich zu dem, was, sage ich mal, die eigentliche Erzeugung des Stroms ausmacht. Also das heißt, das ist schon wirklich ein Riesenschritt. Andere Bereiche sind natürlich auch, oder ein Riesenthema ja insgesamt in den Immobilien, halt einfach die Heizung, die Heizungsverbräuche durch Gas oder auch noch viel schlimmer eben die alten Ölheizungen, die es in Deutschland halt leider auch noch sehr, sehr viel gibt. Das muss eben wirklich umgestellt werden. Ist natürlich tricky, weil immer die Frage ist, wer macht das, der Eigentümer oder eben...
Worauf auch, ne? Also,
ne, treffen tut es eigentlich den Mieter, aber der Eigentümer müsste es machen. Mhm. Dementsprechend sind ja auch die Diskussionen dazu, wer wird jetzt belastet durch einen CO2-Preis und wer irgendwie nicht. Mhm. Genau, also das sind eben so Bereiche im Büro, also wirklich große Stellschrauben. In Richtung Wertschöpfungskette muss man natürlich schauen. Also klar, das ganze Thema Dienstreisen, gerade bei Dienstleistern, ist natürlich ein großes Thema, gerade die Flugreisen. Aber da muss man natürlich auch immer schauen, lassen die sich vermeiden oder ist es eben wirklich auch notwendig, um das Geschäft in der Form eben zu betreiben? Und genau, wenn wir eben in Richtung Lieferketten gehen, Richtung Asien, wo werden Produkte hergestellt, wie werden die dort hergestellt? Da wird es natürlich aber auch sehr, sehr schwierig und das ist ja auch die, sage ich mal, insgesamt große Herausforderung, nicht nur im Sinne von Klimaschutz, sondern generell nachhaltige Lieferketten. Wie kriegen wir das System insgesamt einfach nachhaltiger aufgestellt?
Heißt System nachhaltiger aufstellen, also wie verkürzen wir Transportwege oder wie machen wir die Transportwege selbst wieder grüner sozusagen?
Ja, die
Wären wir Elektroflugzeuge eine Lösung zum Beispiel oder Dampfer mit Wasserstoff?
Ja, da muss natürlich, was die Mobilität angeht, muss ich natürlich was tun, ne? Also dass die Transporte letztlich klimafreundlicher werden, das ist keine Frage. Ich meine aber damit auch insbesondere eben die Frage, wo wird produziert und wie wird eben produziert. Ne? Mhm. Wenn ich es eben nicht in Deutschland selber mache, um Kosten einzusparen, dann muss ich natürlich auch irgendwie gewährleisten, dass der asiatische Produzent idealerweise dann eben auch mit Ökostrom arbeitet und dort eben schaut, dass klimafreundlich hergestellt wird. Und das sind eben noch Riesenschritte und das ist dann natürlich auch was ich als Startup überlegen kann. Und viele Startups, gerade jetzt so im Fashion-Bereich, ne, die gehen dann ja auch dazu über, dass sie sagen, okay, wir produzieren wieder in Europa, damit eben Transportwege kürzer sind und versuchen eben das nachhaltiger aufzustellen.
Ich mache mir, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeit mal wieder Notizen, weil ich eine Frage habe, die ich später gerne stellen möchte. Am Ende versuche ich immer so ein bisschen Ideen reinzuwerfen. Aber ich schreibe das mal eben auf und dann können wir da gleich nochmal drauf eingehen.
Ja,
ich kann schon mal nebenbei ankündigen, dass wir gleich das erste Mal bei How to Build a Startup einen Gast dazu holen. Und zwar wird uns gleich die liebe Paulina ein wenig sie hat zugehört die ganze Zeit und wird gleich eben ein wenig ihre Fragen loswerden können. Vielleicht machen wir das erst. Vielleicht schreiben wir Paulina erst dazu und sagen dann ganz liebe Grüße nach Amsterdam.
Hallo.
Ja, ist schön. Podcast aus Hamburg, Amsterdam und irgendwo in Münsterland.
Hi. Ja, soll ich mich einfach mal kurz vorstellen vielleicht? Bitte. Du hast ja schon gesagt, Paulina ist mein Name. Ich wohne im schönen Amsterdam, der Stadt der Fahrräder, komme aber auch aus Hamburg, habe da die letzten 4 Jahre gearbeitet und studiere jetzt an der Universität von Amsterdam Kulturanthropologie und Entwicklungssoziologie und muss sagen, dass wir Chris wahrscheinlich auch 1:1 einpacken könnten und an meine Uni bringen könnten und ihn als Dozent da mal vorstellen könnten. Also sehr interessante Themen und ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Wie viel Zeit habe ich ungefähr, hattest du gesagt, wie viele Fragen?
Ja, ungefähr 3 bis 4 Stunden, aber jetzt nicht so lang. Ja.
Okay, gut, ja, ich kann ja einfach.
Wir brauchen ja alle kein Wochenende.
Ich schalte dich einfach wieder aus, wenn es mir zu viel wird.
Okay. Ich habe deine E-Mail-Adresse, ich schicke dir deine E-Mail. Ja, ich kann ja mal anfangen. Ihr habt ja gerade ganz viel über gesetzliche Regularien und alles Mögliche gesprochen, was für mich ganz spannend ist, weil wir in der Anthropologie mal ganz viel über Structure and Agency sprechen, also um die Struktur, in der wir in der Gesellschaft irgendwie leben, die sich zusammensetzt natürlich aus Politik, aus der Wirtschaft, aus Kultur und aus den Menschen. Und Agency ist eben der Part, den wir jetzt sozusagen darstellen, also die Individuen, die irgendwie selbst wählen können, was sie tun möchten, also dieses bewusste Agieren sozusagen. Und was ich ganz spannend finde, wäre mal von dir zu hören, was du glaubst, welcher Aspekt denn in der Struktur ist sozusagen am ausschlaggebendsten, dass wir noch so langsam bei dem Thema CO2-positiv werden sind. Ist es die Politik, ist es die Wirtschaft oder ist es alles zusammen?
Ich glaube, es ist positiv, negativ.
Ist egal. Ne? Das passt ja schon auch von der Formulierung. Es geht ja darum, einfach ne, den positiven Impact zu haben und eben unsere Wirtschaft oder Gesellschaft ja auf klimaneutrale, klimafreundliche Beine zu stellen. Und ja, ich glaube, das ist natürlich eine grundsätzlich eine schwierige Aufgabe. Mhm. Und letztlich, glaube ich, ist es in allen Bereichen, die du genannt hast, sind natürlich irgendwie Hemmschwellen und einfach Systemfehler da. Mhm. Also wenn wir bei der Politik anfangen, ist natürlich das erste Interesse, letztlich wiedergewählt zu werden. So, und das steht nicht unbedingt im Einklang mit dem, was vielleicht eigentlich an politischen Zielen umgesetzt werden sollte. So, und das macht es natürlich schwierig, ne, ohne jetzt da die Politiker in Schutz nehmen zu wollen, aber das ist eben schon mal so ein Systemfehler, dass dort eben die Dinge, die eigentlich umgesetzt werden müssten, nicht umgesetzt werden, weil es eben vielleicht gerade noch nicht populär genug ist. Mhm. Und natürlich stellt die Politik die großen Stellschrauben und wie sie es halt bisher angegangen ist, ist halt einfach zu wenig und es ist natürlich auch hochgradig immer nur negativ und also nicht positiv, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja. Also es wird einfach vieles verzögert, einfach die Ausbau der erneuerbaren Energien. Also es dauert einfach alles viel zu langsam, viel zu lange und es werden da die richtigen Weichen nicht wirklich gestellt. So, und wenn wir die Wirtschaft selber nehmen, ich meine, klar, wo die Strukturen sind, so wie sie sind. Ne? Das oberste Ziel ist in vielen Konzernen, gerade in den, sage ich mal, Shareholder-Value-getriebenen Unternehmen, ist natürlich einfach die Profitmaximierung für alle. Und das muss ja natürlich erstmal Schritt für Schritt irgendwie umgestellt werden. Und
weil das ist ja grundsätzlich auch nicht schlimm. Es ist ja okay, irgendwie zu versuchen, mehr Geld zu verdienen, aber nicht um jeden Preis. Und weil aktuell wird ja ganz viel Geld verdient auf Kosten der Umwelt. Also wir zahlen nicht den vollen Preis. Das heißt, die Gewinne, die wir machen, müssten eigentlich reduzieren, also die müssten eigentlich anders aussehen oder im Zweifel nicht vorhanden sein. Deswegen ich glaube, hier hat die Politik sogar noch mehr einen Hebel, um in der Wirtschaft. Guck mal, ich hatte es ja eigentlich für nachher aufgeschrieben. Aber wenn ich jetzt mir überlege, wir hätten eine CO2-Steuer für Unternehmen, für ausländische Produktion. Das heißt, wenn ich nicht weiß, dass im Ausland irgendwie CO2-neutral, dann zahle ich richtig drauf. Auf einmal wird es wieder attraktiv, in Deutschland Arbeit produzieren zu lassen. Und auf einmal hast du hier in Deutschland mehr Wirtschaft, hast neue Arbeitsplätze geschaffen. Und aber da fehlt wahrscheinlich der Mut, ne, so ein bisschen.
Da wäre aber auch vielleicht meine nächste Frage direkt, weil du ja auch angesprochen hattest. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es gar keine rechtlichen, wirklichen Regularien gibt, jetzt auch für große industrielle Strukturen. Ich hätte irgendwie gedacht, dass wir schon da sind, dass die irgendwas in Bezug auf Klimaausgleich ein bisschen mehr machen müssen.
Naja, doch. Also da gibt es ja schon was. Ne? Also ich wollte jetzt, habe das ja gesagt, also ich meine, bestimmte Branchen, genau.
Das war mein Punkt.
Müssen ja Emissionsrechte zum Beispiel kaufen. Ne? Also da ist schon was da, ja. Aber das hat nicht wirklich eine großartige Lenkungswirkung gehabt in den letzten Jahren.
Aber stimmt, also das gab es einfach. Da gibt es ja sogar eine gemeinnützige Organisation, die diese Emissionsrechte wegkaufen, damit die großen Konzerne sie nicht mehr bekommen können.
Ja, das habe ich auch schon gelesen. Vielleicht dann noch mal eine andere Frage, Eddie, weil du hattest ja auch schon gesagt, dass letztendlich sind wir irgendwie alle auf Wachstum gedrillt. Und du hast ja auch gesagt, das ist nichts per se, ist das ja irgendwie okay, nur es hängt davon ab, wie man das Ganze macht. Meine Frage ist, wenn man das Ganze irgendwie ein bisschen fundamentaler betrachtet, sollte man vielleicht einfach Wachstum auch lernen an, das zu definieren, weil ich glaube, dass im Moment der ganze Kapitalismus einfach, und ich meine, wir auch als Individuen schon darauf gedrillt sind, irgendwie höher, schneller, weiter, besser, mehr Geld, und dass wir vielleicht unser ganzes Verständnis in diesem Bezug mal ein bisschen neu definieren müssen, weil wenn Politiker, wenn einzelne Menschen von diesem Wachstum angetrieben sind immer weiter, dann sind halt Restriktionen die einzige Möglichkeit. Und ich frage mich halt manchmal, ob wir nicht einfach irgendwo hinkommen müssen, dass wir das anders definieren, ein Wachstum. Das ist nicht, wie eine Leiter ist, die wir hochklettern und wir haben immer mehr, sondern dass wir sagen, vielleicht ist es einfach da zu bleiben, wo wir gerade sind.
Ich glaube, Wachstum ist nicht per se falsch. Wie gesagt, ich glaube, unser Messen von Erfolg, wenn ich gewachsen bin auf Kosten der Umwelt, bin ich nicht erfolgreich gewesen. Sorry, da habe ich meinen Job nicht
gemacht. Aber andere Leute definieren es so, und das ist ja das Problem.
Ja, genau, aber da muss für die Leute, die das so definieren, muss es sanktioniert werden. Ich habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel innerlich widerstrebt es auf Kosten anderer. Und auf Kosten anderer sind jetzt nicht nur andere Individuen, sondern auch auf Kosten der Umwelt. Weil es im Grunde sind das auch wieder auf Kosten von Individuen. Wenn ich auf Kosten der Umwelt meine Gewinne mache, ist das auf Kosten meiner Kinder und deren Kinder wiederum. Und das weltweit, ja. Ich habe nur, weil ich, damit ich meine Gewinne verprassen kann für irgendwelchen sinnlosen Schwachsinn, müssen Nachfolgegenerationen dann darunter leiden, weil sie ständig mit Flutkatastrophen und Ähnlichem konfrontiert werden. Ne? Ich hab die Tage noch Paulina erzählt, dass ich fände es gar nicht verkehrt, wenn du den CO2-Ausstoß oder so bemessen würdest, dass du dann bei Naturkatastrophen die Firmen mit dem höchsten CO2-Ausstoß den höchsten Anteil zahlen lassen würdest von den Schäden, die entstehen. Glaubst du, wie schnell die dann alle umstellen würden?
Also ich bin da zum Teil bei euch. Also ich glaube grundsätzlich, dass das ganze Thema viel positiver angegangen werden muss. Also das ist ja die Frage, wo wollen wir als Gesellschaft eigentlich hin? Wofür steht Deutschland? Das frage ich mich seit Jahren. Was ist da eigentlich die Vision?
Frage ich mir auch gerade, ja.
Aber es hilft ja auch nicht, da irgendwie nur zu meckern. Aber das ist natürlich das Entscheidende. Wo wollen wir hin? Und natürlich eben das Ganze positiv zu gestalten. Ja, aus meiner Sicht braucht es Anreize, die letztlich belohnen, dass man sich eben klimafreundlich verhält, ja, als Unternehmen oder auch als Privatmensch. Das kam ich gerade nicht mehr dazu. Auch jeder Einzelne von uns hat ja Stellschrauben, ne, sein Verhalten irgendwie zu verändern und auch umzustellen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, und nur dann macht es ja auch Spaß und geht in die richtige Richtung, wenn es einfach positive Anreize gibt und es ein sag ich mal, positives Ziel zu erreichen gibt. Ja, wir wollen halt irgendwie eine klimafreundliche Wirtschaft, und da laufen wir jetzt hin, und wer da irgendwie zuerst und am schnellsten, am besten unterwegs ist, der wird halt auch belohnt durch die Gesellschaft, durch den Staat, durch steuerliche Vorteile, was auch immer. Ne? Als Beispiel weiß ich nicht, die erste Airline, die grün durch die Welt fliegt, ohne Emissionen zu verursachen, könnte ja irgendwie Vorteile bekommen bei Start- und Landerechten beispielsweise. Im Moment machen sie es gerade umgekehrt, und die EU verpflichtet irgendwie die Airlines dazu, damit sie ihre Start- und Landerechte nicht verlieren, dass sie mit leeren Flugzeugen durch die Welt fliegen. Ja, ja. Also das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, Anreizsysteme, positive Anreizsysteme zu haben, dass man eben auch sein Verhalten oder für diese Verhaltensänderung belohnt wird und nicht nur halt die ganze Zeit bestraft wird, weil das ist aus meiner Sicht eben das Problem. Es ist alles nur negativ behaftet.
Ja, es Menschen werden auch passiv dann irgendwann. Also dann will irgendwann nicht mehr niemand mit dir reden, fürchte ich.
Ja, es geht ums Verzichten immer, es geht ums Reduzieren und das ist halt schwierig.
Aber man muss aber auch dazu sagen, dass es ohne nicht funktionieren wird. Also wenn wir nicht auf manche Dinge verzichten, guck mal, auf was verzichten wir? Wir verzichten auf die Dinge im Zweifel oder die Gewinne, jetzt mal, was man einfach nur auf die Zahlen runterbricht. Wir verzichten auf die Gewinne, die wir hätten gar nicht machen dürfen, wenn wir den vollen Preis bezahlt hätten, wir haben diese Gewinne überhaupt nur gemacht, weil wir den vollen Preis nicht bezahlt haben.
Aber das resultiert ja aus den positiven Anreizen. Ich meine, wenn du positive Anreize hast, dann verzichtest du auf was, aber du wirst ja anders stimuliert, wenn du die Nachricht anders formulierst. Deswegen, glaube ich, ist es ein bisschen führt zum selben. Also ich meine, wenn du einen Anreiz hast, einen positiven Anreiz, und dann verzichtest du auf was.
Also ich meine, es ist ja nachgewiesen, dass das positive Anreize besser funktionieren als Strafen. Ne? Das haben wir durchaus. Die Frage ist nur, wo ist da die, ne? Ich meine,
in Deutschland haben wir sehr viele, ne, wenn wir jetzt mal in die Lebensmittelindustrie gucken und da irgendwie sich mal damit auseinandersetzen mit der Zuckerindustrie und wo überall halt nachgeholfen wird mit Zucker, da gibt es auch Initiativen und die alle so auf Selbsthilfe setzen. Wir sehen das bei Corona-Maßnahmen, wo ja auch irgendwie auf Eigenverantwortung irgendwie erst gesetzt wurde. Und das haben wir oft irgendwie, funktionierte das einfach nicht, weil die Leute es einfach nicht machen. Und deswegen finde ich mal ein bisschen, ja, man kann positive Anreize setzen, aber ich glaube, man muss auch einfach mal harte Regeln setzen und auch Konsequenzen haben, wenn man halt nicht die volle Verantwortung übernimmt. Weil es sagt ja niemand was, dass wir die Firmen bestrafen, die eh schon sich Gedanken machen und die eh schon gucken, dass sie ihren Fußabdruck niedrig halten oder die gerade im Aufbau sind oder wie auch immer. Aber diejenigen, die irgendwie eine Milliarde an Dividenden ausstoßen, während sie irgendwie andere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, das ist halt schwierig. Ne? Also, da muss man halt einfach mal gucken, dass man dort einfach an der Stelle sagt, hey Jungs, die Milliarde haben wir eigentlich so nicht verdient, weil wir haben überhaupt nicht auf unseren CO2-Fußabdruck geguckt. Und da wird niemand sich positiv, also da kann ich vielleicht fehlt mir die Fantasie für einen positiven Anreiz an der Stelle, aber entweder, wenn es dem Portemonnaie nicht wehtut, dann glaube ich, dass sich da nicht viel ändert.
Nee, das ist ja klar, ne? Ich meine, wenn wir jetzt ein einfaches Beispiel nehmen aus der jüngsten Presse, ne? Wenn du jetzt als Unternehmen sagst, in der Kantine kostet halt die vegane Currywurst 1 Euro und die aus Fleisch kostet halt 5 Euro oder du schaffst sie halt gleich ab, dann ist ja natürlich logisch, dass das quasi unterschiedlich lange dann dauert, bis keine Fleisch-Currywurst mehr konsumiert wird mit den entsprechenden Effekten eben, ne? Im Sinne von CO2-Emissionen. Aber ein positiver Anreiz kann natürlich sein, wenn eben die Dinge preiswerter gemacht werden, die wir haben wollen und das eben dort eben Vorteile sind. Und im Moment ist es halt noch andersrum. Ne?
Es darf nicht sein, dass Ökostrom teurer ist als normaler Strom zum Beispiel. Ne? Also das, vor allen Dingen so Atomstrom oder ähnliches ist ja überhaupt nur deswegen günstiger, weil es halt hart subventioniert wird. Und dann sind wir wieder bei den Lobbyisten in Brüssel, ja? wo es dann halt echt schwierig wird.
Es ist halt dasselbe mit gesunder Ernährung im Allgemeinen.
Ja. Ja, absolut. Ja. Es sind viele Parallelen an der Stelle. Ja. Paulina?
Kann ich noch eine Frage
ganz eine kurz Frage stellen?
Und zwar würde mich das interessieren, du bist ja nicht nur Chris als Gründer, sondern wahrscheinlich irgendwie auch Bruder, Vater, Freund, was auch immer. Und mich würde das interessieren, ob dir das leicht fällt oder ob es überhaupt möglich ist, dass du manchmal die Brille, die du natürlich durch deine Arbeit irgendwie hast, deinen Blick auf die Welt, dass du das manchmal loslassen kannst oder wenn du irgendwo bist und du siehst, wie irgendjemand, keine Ahnung, ganz günstiges Fleisch isst oder erzählt, dass er immer durch die Welt fliegt. Kannst du da überhaupt noch abschalten oder bist du, gebrandmarkt mit zu viel Wissen?
Ich habe mich, als ich mich, sag ich mal, im ersten Schritt sehr intensiv mit dem Thema neu beschäftigt habe, ne, und mich überhaupt, also aus dieser Banking-Bubble, in der ich vorher war, und gut, da habe ich mir schon auch über Fleischkonsum und sowas und Qualität und Bio-Gedanken gemacht, aber nicht in dem Maße. Und also als mir so richtig klar geworden ist, auch durch entsprechende Dokumentationen, was halt wirklich alles schief läuft, war ich natürlich schon sehr, sehr erschrocken und habe im ersten Schritt für mich gedacht, okay, ich muss mich extremst radikal umstellen. Habe das am Anfang auch gemacht, bin da mir selbst und vielen Mitmenschen da sehr mit auf die Nerven gegangen und habe dann für mich gemerkt, so okay, das, ne, so ein radikaler Wechsel, das funktioniert irgendwie nicht, da werde ich nicht mehr glücklich, das stresst mich nur, weil einfach die Rahmenbedingungen noch nicht so sind, dass man das irgendwie alles ganz entspannt und, sag ich mal, super nachhaltig irgendwie leben kann. Und ja, habe dann für mich einfach da ein entspannteres Modell gefahren, ne? Dass ich eher sage so 80-20 und für mich eben guck, da wo ich es einfach beeinflussen kann, ne? Da eben die richtigen Hebel zu stellen und wenn es halt mal nicht perfekt ist, dann das auch zu akzeptieren und, und da einfach auch entspannt mit umzugehen, weil ich sag mal, wenn viele Menschen, ne, einfach zu 60-70% irgendwie ein bisschen Stellschrauben drehen, Verhalten anpassen, dann reicht das völlig aus. Es muss nicht jeder jetzt irgendwie von heute auf morgen vegan werden.
Ne? Das ist ja, wenn wir wie früher irgendwie nur sonntags unseren Braten hätten, ja, und das damit wäre es dann durch mit unserem Fleischkonsum, wäre ja auch der Welt schon geholfen. Das muss man
auch so sagen. Genau, und ich meine, ich glaube, also meine Erfahrung war halt einfach, dass es ja, dass es halt schwierig ist, ne? Wenn man so radikal dann Dinge angeht. Also zumindest für mich persönlich passt das nicht. Wer das kann, ist ja wunderbar. Und das ist eigentlich so das, was ich auch daraus gelernt habe, ne? Jeder ist unterschiedlich weit in dieser Entwicklung. Manche haben es noch gar nicht gemerkt, dass wir irgendwie da eine Veränderung brauchen. Andere sind, sage ich mal, sehr, sehr radikal unterwegs und andere sind irgendwo ja, in der Mitte. Und ich glaube, das ist eben wichtig. Jeder hat da sein eigenes Tempo, dass man jeden da eben auch so lässt in der Geschwindigkeit und mit den Stellschrauben, die jeder Einzelne irgendwie dreht, ohne da andere zu sehr, ne, immer irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger. Das macht ja auch alles keinen Spaß. Ne? Wenn du irgendwie, bist du schon wieder mit dem Auto gefahren? Bist du mit dem Auto gekommen? Also so bringt man dann eben, glaube ich, keine Verhaltensänderung, sondern eher dann eine Abwehrhaltung.
Es ist, das ist wie mit einem Raucher die ganze Zeit zu sagen, hör auf zu rauchen, wird auch nicht helfen. Ne? So. Ja. Paulina, vielen Dank für dein
Wartezeichen. Ganz herzlich, Paulina. Ehrlichkeit, es war mir eine Freude und ich wünsche dir noch viel Spaß.
Danke.
Danke dir.
Tschüss. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. So, schauen wir mal, hier haben wir mal wieder die Ansicht. Ja, das war doch mal ein netter Einblick. Ich habe das jetzt erstmals versucht. Ich fand, das gibt dem Ganzen nochmal eine neue Wendung. Finde ich super.
Ja, klasse.
Nochmal einen frischen Blick. Ich möchte gerne jetzt ein bisschen springen. Und zwar haben wir jetzt ja viel über die Berechnungen und CSV-Ausstoß und an allen Kram gesprochen. Ich möchte gerne nochmal auf die Projekte eingehen, die hinter so CO2-Zertifikaten stehen. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich war das so, wo ich das erste Mal von diesen Zertifikaten gehört habe, war das für mich so ein bisschen wie Ablassbriefe. So, das war irgendwie, schien mir das ein wenig Humbug. Ne? So, ich zahle um meine Sünden gehen hinfort. Nimm uns mal, also ich habe ja schon mit dir gequatscht und bin ja schon vom Gegenteil überzeugt worden, aber ich kann mir vorstellen, dass da immer noch relativ viel Skepsis auch dazu drin ist. Wie wählt ihr eure Projekte aus? Also ihr macht es ja nicht mit jedem, hätte ich fast gesagt. Ne? Also wie entscheidet ihr, welche Projekte sinnig sind und welche nicht?
Ja, also ich hab mich da, also sage ich mal, sehr, sehr spezifisch entschieden. Also es gibt da natürlich Klimaschutzprojekte, die man eben aktuell für den CO2-Ausgleich nutzen kann in allen möglichen, sage ich mal, Kategorien und auch in allen möglichen Ländern nach unterschiedlichen Standards zertifiziert. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, weil ich das am sinnvollsten halte für den Bereich Nature-Based Solutions, also naturbasierte Möglichkeiten, eben CO2 wieder aus der Atmosphäre zu binden. So, und das ist einfach das Thema Aufforstung, das ist die Renaturierung von Mooren. Und das hat für mich einfach folgenden Hintergrund. Das ist einfach das, was eh natürlich vorgesehen ist. Wir holzen ohne Ende oder vernichten ohne Ende Regenwald, nach wie vor noch pro Minute, weiß ich nicht, wie viele Fußballfelder. Das ist halt Wahnsinn. Und ich meine, das hat ja nicht nur Aspekte sozusagen als CO2-Speicher, unsere Wälder, sondern ja auch für den Wasserhaushalt der Erde, eben für die Tiere, die dort leben. Deswegen finde ich das einfach extremst wichtig, ne? Und habe mich dafür entschieden, eben in dem Bereich einfach hochwertige Projekte anzubieten. Gibt natürlich auch super tolle Projekte in anderen Bereichen. Da geht es aber häufig dann eher ums Vermeiden, also CO2 vermeiden an anderer Stelle. Und für mich ist es einfach logischer zu sagen, ich verursache CO2-Emissionen. Also hole ich die auch wirklich aktiv aus der Atmosphäre wieder raus durch beispielsweise eben Aufforstungsprojekte. Und da ist einfach insgesamt sehr, sehr wichtig, dass man auf Qualität achtet, ne, dass man einfach wirklich weiß, was da in den Projekten passiert und einfach ja wirklich hochwertige Projekte auswählt und nicht Hauptsache billig, damit ich am Ende irgendwie einen Label habe und sagen kann, ich bin irgendwie klimaneutral.
Mhm. Ja, kann ich verstehen. Bin ich persönlich super. Also ehrlich gesagt muss das genau dahin gehen, weil wenn ich woanders dann irgendwie was vermeide, was ich jetzt selber vermeiden müssen, ist das irgendwie eigentlich auch eine Milchmädchenrechnung. Ne? Ich habe ja auch selber mal ein Umweltprojekt, wo es auch um die Bewertung von CO2-Zählen und sowas ging und so eine Stiftung, wo man sich halt mit verpflichten konnte und sich dafür dann quasi den Badge dann draufpacken kann. Und dort ey, da werden Sachen schön gerechnet, bei den CO2-Bilanzen auch und so, wo ich mir so denke, so Leute, wirklich, da können wir es auch lassen. Von daher finde ich es super, wenn man wirklich sich dann um Aufforstung und Ähnliches kümmert. Ne? Ecosia hat das ja irgendwie sogar kommerzialisiert mit ihrer Suchmaschine und den Werbeeinnahmen, die halt direkt in die Aufforstung irgendwie investieren.
Und auch da, ne, die sind eben vor Ort bei den Projekten, die wissen, was da passiert, die quasi entwickeln das mit. Ne? Deswegen habe ich mir auch eben da einen Partner gewählt, die eben selber Projekte entwickeln und betreiben mit eben den Menschen, die vor Ort da arbeiten. Das heißt, da weiß man eben dann auch wirklich, was da passiert und kauft nicht nur einfach irgendwo Zertifikate ein, wo man gar keinen Bezug hat zu den Projekten. Also das war bei mir eben wichtig, dass ich für mich sagen kann, okay, ich kann für die Projekte, die ich anbiete, da irgendwie auch die Hand ins Feuer legen und weiß irgendwie über meinen Kooperationspartner, die eben genau das seit Jahrzehnten machen, dass das einfach Hand und Fuß hat und dann gute Arbeit geleistet wird und dass eben auch Menschen machen aus absoluter Überzeugung und nicht irgendwie um Geld zu scheffeln, weil auch da, ne, sage ich ganz offen, liegen die Tücken natürlich wieder auch im System. Ne? Wenn ich Projekte zertifiziere als Standard, habe ich natürlich ein Interesse dran, möglichst viele Projekte zu zertifizieren.
Klar, absolut. Ja, ja, ist immer das Ding. Ne? Das Projekt, wo ich da zumindest einen Teil mal mitwirken durfte, ist von der WWF. Wie du sagst, es ist halt immer, sobald irgendwann finanzielles Interesse dahinter steckt, ist es halt immer so eine Sache. Das ist auch, ne, willst du jetzt zu so Projekten hinfliegen und dann ist es ja eigentlich auch wieder so ein bisschen ein Geschmäckle dabei, ne? Aber ich finde es super. Ich finde, man kann deutlich mehr einfach gucken, wie man natürliche Ökosysteme halt wieder aufbaut oder sie auch gar nicht erst zerstört, das wäre schon mal ein Anfang. Ich finde ja auch, es ist ja so, dass unsere Erderwärmung ja noch quasi gepuffert wurde von den Ozeanen, die sehr viel CO2 gebunden haben, die jetzt wiederum die Ozeane übersäuern. Und dieser Puffer ist aufgebraucht, mehr oder weniger. Von daher, wir müssen die Ökosysteme wieder stärken und dort auch, um auch unsere Artenvielfalt auf der Welt und alles auch nicht komplett zu zerstören. Ich glaube, das macht schon viel Sinn. Wie ist denn so der Prozess? Also das war ja Step 3, wo ihr gesagt habt, okay, wir haben jetzt berechnet, wir haben reduziert, jetzt haben wir aber noch einen Überschuss und den gleichen wir aus. Wie läuft das vom Prozess her ab? Gehe ich da einfach hin und sage, hey, wir haben jetzt hier das Ding und Zahlsumme X oder ist das... Ja.
Ich mache das mit meinen Kunden natürlich alles ganzheitlich. Ne? Das heißt, wenn man eben die CO2-Bilanz ermittelt hat und, ne, weiß, wie viele Tonnen man sozusagen fürs letzte Geschäftsjahr oder je nachdem, für was man es berechnet hat, für ein Produkt, geht ja auch, dass da den Wert hat. Ne? Dann weiß man eben beispielsweise, ich brauche jetzt 500 oder habe 500 Tonnen CO2 fürs letzte Geschäftsjahr sozusagen verursacht, dann brauche ich 500 Zertifikate. Mhm. Und dann biete ich halt entsprechend verschiedene Projekte an, die wir eben im Portfolio haben. Und dann kann der Kunde eben auswählen, welches er dann da nimmt. Und dann gibt es eben entsprechend eine Urkunde eben für den Ausgleich, bei einer entsprechenden Menge auch eine Stilllegungsbescheinigung. Also es ist halt so, dass diese Zertifikate eben auch in öffentlich einsehbaren Registern geführt werden. Ne? Dass es auch einen Nachweis gibt, eine Transparenz, dass die eben wirklich auch entwertet werden, ne? Dass man die nicht irgendwie 10-mal verkauft und sagt, hier... das ein Zertifikat wird gleich
zehnmal an Mann gebracht. Das heißt, ich habe zu einem Projekt eine endliche Zahl an Zertifikaten?
Genau, also es gibt, endlich ist die Frage, also ein Projekt kann ja immer sozusagen nachträglich dann, wenn eben Emissionen eingespart wurden, eben diese Zertifikate ausgeben und die sind dann eben in einem Register geführt, je nachdem, wie viele Zertifikate eben ausgestellt wurden und genau, wenn die weg sind, sind die weg.
Okay, spannend. Das heißt, ist es denn für die Projekte so, dass sie erst CO2 reduzieren? Also muss ich erst Bäume pflanzen, bevor ich Zertifikate ausstellen kann?
Ja, idealerweise ist das so. Also es gibt, glaube ich, vereinzelt, also muss man eben auch drauf schauen, es ist aber eher selten, dass es Projekte gibt, wo sozusagen die Einsparung erst später erfolgt.
Okay.
Das ist natürlich nicht so gut. Ist aber tatsächlich bei den More Futures der Fall, aber es ist trotzdem super wichtig, dass man die unterstützt.
Ja, aber das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, ne? Also auf der einen Seite finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, dass du erst die Zertifikate ausgeben kannst. Also du hast ja, dein Geschäftsmodell ist ja erstmal CO2 einzusparen und dann mit dem eingesparten CO2 Geld zu verdienen, was ist ja grundsätzlich
genau,
gut.
Genau. Aber das ist natürlich das ist auch
schwierig bei neuen Projekten, ne? Also wenn du gerade
ja, die brauchen natürlich eine Anschubfinanzierung zum Teil, klar, aber grundsätzlich ist es so, also bei Aufforstung ist es so, ne? Du musst ein Jahr schauen, dass eben wirklich das CO2 auch gebunden wurde durch die Bäume, dass da jetzt nicht irgendwie das abgebrannt ist oder durch einen Sturm alles platt gemacht wurde, sondern es wird immer jedes Jahr dann drauf geschaut, ist das auch eingetreten und dann kann man eben diese Zertifikate ausgeben. Also es ist natürlich wichtig, ne, dass diese CO2-Speicherung auch wirklich nachhaltig über mehrere Jahrzehnte dann auch tatsächlich erfolgt.
Das ist natürlich eigentlich auch eine Variante, um strukturschwache Gegner zu stärken, ne? Also man die ich sag mal, Wenn du irgendwie Platz hast und die Möglichkeit hast, irgendwie sag mal, kostengünstig zu pflanzen, und aber sonst irgendwie gar nicht so viel Industrie hast, wäre es ja zumindest mal eine Möglichkeit, auch wieder ein bisschen, ich sag mal, ganz antikapitalistisch Geld umzuverteilen.
Absolut. Also das ist ja auch das große Ziel und auch genau das, was die Vereinten Nationen sich überlegt haben, ne? Dass es nicht nur um Klimaschutz geht, sondern eben auch um Entwicklungshilfe. Und das heißt, der Mechanismus war ja früher letztlich so, dass eben Wald abgeholzt wurde, um eben Ackerland zu schaffen. So, dann wurde das immer intensiver genutzt, sodass es am Ende als Ackerland oder eben für die Landwirtschaft dann auch nicht mehr nutzbar ist. Das heißt, das dreht man jetzt wieder zurück, indem man eben diese Flächen wieder aufforstet und damit natürlich auch Arbeitsplätze schafft eben für zum Teil eben ehemals Bauern. Ja. Und da spielt es natürlich eine wichtige Rolle, dass da eben auch mit Zertifikaten dann eben zusätzlich Erträge generiert werden können, um eben dort den Menschen vor Ort auch einfach Arbeitsplätze zu bieten und eben auch sozial dort einen Impact zu generieren. Ne?
Also vor allem das, was falsch gemacht wurde. Vor allem ist das ja auch was, also es ist ja vorher, wenn ich irgendwie in der Kohlemine vorher irgendwie Kinder ausbeuten konnte, die dann eine Kobaltmine oder was auch immer, da irgendwie, all die Korruption hat da nicht so viel Griff, Angriffsfläche, glaube ich, ne, wenn man das so macht. Also wie gesagt, du musst ja erstmal das CO2 einsparen. Gut, du kannst immer noch Kinderarbeit und irgendwas damit fördern. Das ist dann, glaube ich, aber auch etwas, was es ist. Guckt man auf die Arbeitsbedingungen, wenn man so Zertifikate, also wenn man so Standard zertifiziert dann
für so Stellen? Ja, genau, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne? Dass also gerade der Goldstandard, das ist so der Standard, aber auch andere Standards haben dann nachgezogen, eben wirklich sehr stark auch diese eben nicht nur CO2-Einsparungen im Fokus haben, sondern auch die sozialen Benefits, die durch so ein Projekt eben entstehen. Also die quasi Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die SDGs, dass dort eben auch möglichst viel Beitrag eben in diesen Bereichen geleistet wird. Also das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt dieser Klimaschutzprojekte. Ne? Und wenn man das unterstützt, hat man quasi als Unternehmen auch direkt eben beides. Man hat einfach diese Klimaschutz Komponente, aber eben auch
schon
gleichzeitig was im sozialen Bereich.
Cool. Sehr schön. Chris, vielen lieben Dank. Was war Step 4 nochmal? Ich habe das irgendwie gar nicht. Step 4, was war Step 4 nochmal?
Das ist die gesagt? Kommunikation.
Ah,
Marketing, ja. Ja, nee, genau. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig letztlich, ne, dass man da glaubwürdig das ganze Thema darstellt und aus meiner Sicht eben da auch ein bisschen demütig ist, ne? Denn also die meisten Unternehmen sind natürlich von ihrem Geschäftsmodell jetzt erstmal nicht positiv fürs Klima. Ja. Und wenn ich dann irgendwie durch entsprechende Maßnahmen der CO2-Reduktion es schaffe, da den eigenen Footprint zu reduzieren und eben auch mit vernünftigen Projekten ausgleiche, dann ist es natürlich wichtig, das auch nach außen zu tragen, um eben einfach für dieses ganze Thema zu sensibilisieren. Dass man eben auch anderen zeigt, hey, wir tun hier was für den Klimaschutz. Und dann ist es, wenn man das richtig macht, auch gut eben nach außen zu sagen, hey, wir sind jetzt klimaneutral als Unternehmen oder wir haben hier ein klimaneutrales Produkt. Ich persönlich halte aber nichts davon, irgendwie das zu aggressiv irgendwie fürs Marketing zu nutzen. Also so wie es ja Aldi Süd auch vor kurzem halt um die Ohren geflogen ist. Das ist einfach nicht angebracht aus meiner Sicht. Da muss man wirklich demütig sein und kann jetzt nicht hier mit, ich bin klimapositiv, weil ich irgendwie, weiß nicht, ein paar Tonnen mehr ausgeglichen habe oder sowas. Das ist, finde ich, fehl am Platz. Es sollte um die Sache gehen und das, was man da eben tut, glaubwürdig auch zu kommunizieren, ohne das jetzt marketingtechnisch irgendwie zu sehr auszuschlachten.
Okay, verstehe. Also das heißt, ihr guckt, dass die Kommunikation angemessen ist und dass man da nicht überbordet. Ja.
Ja.
Cool.
Genau.
Super. Wir sind auch schon tatsächlich am Ende angelangt. War dann doch kurzweiliger, als ich dachte tatsächlich. Aber die letzten 20 Minuten sind so verflogen.
Ja, geht dann immer schnell. Bei den Themen kann man ja auch ewig diskutieren.
Es ist tatsächlich ehrlicherweise bei jedem Podcast so, das ist immer so ein bisschen gefühlt langsam reintippelt, alle gewöhnen sich aneinander und dann so ab Mitte geht's dann und jetzt kam Pauline noch dazu, das hat auch nochmal irgendwie das Eis gebrochen, nochmal zusätzlich. Fand ich super. Ich möchte an der Stelle natürlich, wie jedem unserer Gäste, dir einmal die Möglichkeit geben, so ein bisschen nochmal Werbung für dich und für dein Projekt zu machen. Und ich habe nichts vorbereitet im Sinne von deiner Webseite, aber ich gehe mal kurz hier. Blenden wir das doch nochmal mit ein. Aber du kannst schon mal anfangen. Wenn ich jetzt das alles heute gehört habe und mir so denke, ja, geiles Projekt und ich möchte da auch gerne was machen oder ich möchte auch gerne meinen eigenen Fußabdruck mal gecheckt haben. Anders. Jetzt habe ich was vorweggenommen. Normalerweise frage ich immer, wer muss ich sein, dass ich bei dir melden soll?
Ja, also jedes Unternehmen oder nicht, also vom Startup bis, sage ich mal, jetzt Mittelstand, ne? Also Unternehmen oder Kunden halt in verschiedensten Branchen, Unternehmensgrößen helfe ich gerne, kann man halt immer schauen, wie das halt passt. Ich würde aber ehrlich gesagt auch gar nicht zu groß Werbung jetzt irgendwie für mich machen, genau, mit DE ist so ist gut, ja. sondern eher fürs Thema, ne? Also ich glaube, dass jeder irgendwie einen Beitrag leisten kann. Man muss das, kann das auch erstmal einfach schrittweise anfangen, das Thema sich überhaupt damit zu beschäftigen, zu schauen, wo steht man eigentlich, was hat man für einen Footprint, ob privat oder eben als Unternehmen. Und dann einfach, ja, zu schauen, das kostet jetzt ja keine Unmengen an, sag ich mal, an Geld, dass man einfach Klimaschutzprojekte auch unterstützt, weil das ist einfach ein wichtiger Beitrag, ne? Also das Reduzieren ist super wichtig, aber das wäre vielleicht so mein Anliegen, ne? Das ganze Thema Kompensation nicht zu negativ zu sehen, sondern das als positive Möglichkeit zu verstehen, dass man dort eben auch wirklich einen sehr, sehr wichtigen Beitrag für den Klimaschutz und nicht nur für den Klimaschutz, wir haben es gerade besprochen, auch eben in sozialer Hinsicht leisten kann.
Mhm. Super. Vielen lieben Dank. Ich finde, das war wahrscheinlich der demütigste Selbstwerbungspart, den wir bisher hatten. Finde ich super. Passt ja irgendwie auch zu dem, wie du das Ganze präsentiert hast. Ich danke dir dafür. Es war sehr, sehr cool. Ich fand es super zu hören, dass du ich wusste das nicht, dass du bei den Zertifikaten erst CO2 einsparen musst und dann die Zertifikate verkaufen kannst. Finde ich super. Ist auf jeden Fall mal ein neuer Insight gewesen. Genauso hoffe ich, dass ihr da draußen viele neue Insights bekommen habt, dass ihr auch genauso wie wir eine spaßige Stunde mit uns verlebt habt. Und ja, möchte an der Stelle eigentlich auch schon gar nicht mehr viel sagen. Wir haben noch nicht so ganz sicher, wer in der nächsten Folge dabei ist. Das ist so, wir jonglieren noch und gucken, welche Kugel als erstes runterfällt. und entsprechend werden wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche euch an der Stelle ein schönes Wochenende und möchte Chris noch einmal für die berühmten letzten Worte des Gastes nochmal den Raum lassen.
Ja, vielen lieben Dank, Eddie. Hat Spaß gemacht und von mir auch ein schönes Wochenende und trotz vielleicht Schiedwetter gute Erholung so, oder ne? Vielleicht kann man die Zeit nutzen, mal sich Gedanken zu machen, was man für einen Beitrag selber zum Klimaschutz leisten kann.
Sehr schön. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.